Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 1. September. Der Radiosender Cosmo hat eine schöne Idee entwickelt, wie wir unsere Politiker im Wahlkampf gerade von einer anderen Seite, von einer intimeren Seite, kennenlernen können. Keine Talkshow, kein Interviewformat. Der Sender, übrigens ein Gemeinschaftsprodukt vom WDR und dem RBB, verfolgt einen musikalischen Ansatz. Cosmo sammelt gerade vom politischen Spitzenpersonal unseres Landes Musiklisten ein, unter der Überschrift »Welche Songs begleiten Sie und Ihr Leben?« Intendiert wird damit natürlich eigentlich etwas anderes, nämlich, Zitat, sag mir, was du hörst, dann sage ich dir, ob ich dich wähle. Schauen wir mal, was zum Beispiel Lars Klingbeil, der SPD-Generalsekretär, auf seiner Playlist hat. Da findet man zum Beispiel die Red Hot Chili Peppers mit Can't Stop. Can't stop addicted to the shindig. Das ist ein cooler Rocksong und man nimmt Lars Klingbeil durchaus ab, dass er die Chili Peppers auch privat hört. Aber der Song ist natürlich auch eine politische Botschaft. Immer weitermachen und immer an den eigenen Erfolg glauben, scheint ja momentan für die SPD zumindest zu klappen. Die Vorsitzende der Linkspartei, Janine Wissler, hat auch viele versteckte Botschaften auf ihrer Musikliste. Da findet man natürlich das alte rote Partisanenlied Bella Ciao. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Und auch dabei ist die aufgemotzte Hip-Hop-Version des Hausbesetzer-Klassikers Das ist unser Haus. Da kommt der Mietendeckel musikalisch um die Ecke. Jetzt zu Armin Laschet. Unter seinen 10 Lieblingssongs sind fast nur politische Botschaften versteckt. Wonderful World von Louis Armstrong steht für die Rettung des Klimas. I Did It My Way von Frank Sinatra für seine Standfestigkeit. Und klar, Edith Piaf muss natürlich auch mit dabei sein. Je ne regrette rien. Ich bereue nichts. Klar, Armin Laschet hat einfach alles richtig gemacht. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Mal gucken, ob er das am 26. September um 18 Uhr immer noch denkt. Schade, dass die Politiker die Gelegenheit, die Cosmo ihnen gegeben hat, nicht nutzten, um ihren echten musikalischen Geschmack zu zeigen, sondern auch hier wieder nur Wahlkampf betreiben. Gut klingender Wahlkampf, aber Wahlkampf. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Philosoph und Buchautor Anders Inset hält heute Morgen ein glühendes Plädoyer rund um die Themen Denken, Wissen und Verstehen.
Aber Wissen ist nicht Verstehen. Uns fehlt die Denkpause, die Denkstunde, die Auseinandersetzung mit dem Wissen, damit wir zum Verstand kommen können.
Wir schauen nach New York und nach Frankfurt an die Börse. Sophie Schimanski ist aus dem Urlaub wieder zurück und berichtet über die Aktie der Trading-App Robinhood und warum das Geschäftsmodell in Gefahr ist. Und Annette Weisbach beschäftigt sich heute Morgen intensiv mit der Lufthansa. Außerdem wundern wir uns darüber, dass ausgerechnet die Bayern das Tanzbein in Deutschland in Bewegung setzen. Und wir kennen die schönsten und meist fotografierten Urlaubsziele der Welt. Anders Inset ist ein ehemaliger norwegischer Profi-Handballspieler. Heute sieht man ihn allerdings nicht mehr auf dem Spielfeld, sondern vor allem an den Rednerpulten des Landes.
Wir spüren das, was passiert. Ich finde es schön, das ist die größte Welt.
Denn nach seiner aktiven Karriere als Leistungssportler ist er vor allem als Wirtschaftsphilosoph, Publizist, Unternehmer und Buchautor unterwegs. Sein neues Werk »Das infizierte Denken« ist ein Appell an die Gesellschaft, bestehende Grundhaltungen aufzubrechen. Es soll ein Weckruf sein, Veränderungen nicht mit Skepsis entgegenzutreten, sondern sie zu begrüßen, sogar zu provozieren. Das Buch, der Autor und seine Thesen haben uns neugierig gemacht. Grund genug für meinen Kollegen Gabor Steingart, dieses beeindruckende Multitalent zu uns in das Podcast-Studio einzuladen und über das zu reden, was Anders NZ antreibt. Bei der Gelegenheit hat er mit ihm auch darüber gesprochen, was genau infiziertes Denken ist und welche Medizin dagegen hilft. Aber hören Sie selbst.
Einen schönen guten Morgen, Anders NZ.
Schönen guten Morgen, Gabor.
Du hast ein Buch geschrieben über das infizierte Denken. Was genau hat uns infiziert, unser Denken?
Wir erwachen und wir haben zur Möglichkeit, aus einem fatalen Nickerchen jetzt zu erwachen.
Aus einem Nickerchen?
Ein Nickerchen, ja. Ich beschreibe die letzten 50 Jahre, wo wir uns bequem gemacht haben, in unsere Selbstverständlichkeiten. Also wir sind gefangen in unsere Absolutheiten. Wir haben die Fähigkeit verloren, zu denken. Wir praktizieren die Kunst, Recht zu haben, das Optimieren, das, was die Technologie gut kann, aber nicht die Kunst, Unrecht zu haben, was letzten Endes die Philosophie ist und auch der menschliche Fortschritt und für uns, glaube ich, auch existenziell ist.
Aber infiziert bedeutet dann, ich versuche das zu übersetzen für mich, bedeutet dann, dass wir in Schablonen denken, in dem, was andere vorgedacht haben und dass unser Denken eigentlich nicht mehr frei ist.
Richtig. Und vor allem Absolutheiten und Endlichkeit. Wir haben endliche Modelle geschaffen. Wir klammern uns an Begrifflichkeiten fest, wie künstliche Intelligenz. Erstens ist es nicht künstlich, weil es von Menschen ingeniert wurde. Und zweitens wissen wir nicht, was Intelligenz ist. Also ist es ein emergentes Phänomen? Wo kommt das her? Was gibt sozusagen die Magie in das Feuer, in dem Entstehen der Gedanken? Das heißt, wir haben Begrifflichkeiten, wo, wenn wir über KI sprechen, dann müssen wir ein gleiches Verständnis für ein kognitives System haben. Und das ist nicht der Fall. Und da können wir über Globalisierung, über Politik, wie Demokratie, Begrifflichkeiten wie Kapitalismus, überall haben wir Begrifflichkeiten, die immer in Dynamik unterliegen, weil die immer hinterfragt werden. Das heißt, die Befreiung...
Befragt werden sollten.
Sollten, richtig.
Und wir tun das nicht.
Wir tun das nicht. Und das ist eigentlich das... Wir haben eine pubertäre Gesellschaft, wo es deine Meinung und meine Meinung 0 oder 1, wir haben die Digitalität, also das Binäre in unser Leben adaptiert. Adorno sprach hier von der kindlichen Nachahmung, also die Fähigkeit, sich in jemand anderes hineinzuversetzen.
Und Empathie.
Ja, oder halt eben auch die kindliche spielerische Ansatz, wo ich lerne von jemand anderes durch die andere Meinung, durch die andere Sichtweise, die uns ins uns abhanden gekommen.
Aber warum ist uns das abhanden gekommen? Ich meine, die Begriffe künstliche Intelligenz, Kapitalismus, natürlich brauchen wir Begriffe auch als Hilfskonstruktion, um uns beide verständigen zu können. Die Welt allein schon der künstlichen Intelligenz ist so vielschichtig, dann würden wir nie über das Wort hinauskommen. Deswegen vereinfachen wir natürlich mit Worten. Daran muss doch auch was Richtiges sein, oder nicht?
Ja, also total. Wir brauchen eine Modellierung. So funktioniert auch unser Gehirn. Wir erforschen die Welt und haben Modelle in unseren neuronalen Netzen gespeichert und die rufen wir ab. Aber wir brauchen auch eine Hinterfragung der Modelle. Die Demokratie, auch der, die da schreibt, über eine Demokratie in Werden. Alles ist ein Inkommen. Wir haben eine Dynamik drin. Wenn wir in der Dynamik nicht mehr in den Systemen unsere Gedanken haben, dann bleiben sie absolut unendlich. Und dann verlieren sie natürlich durch einen externen Charakter, werden die da entweder zerstört oder wir kommen dann in diese Spaltung, die wir haben.
Oder in die Erstarrung.
Ja, zumindest mal lebe ich in der immer gleich ähnlich werdende Welt. Die Sprachen vermischen sich, die Kulturen vermischen sich, wir konsumieren das Gleiche und dennoch haben wir eine sehr starke Spaltung. Also wenn wir uns in der Politik schauen, geht ja nicht mehr um Visionen, wo man was falsch machen kann, sondern es geht um das Negieren, das, die Negativität des Anderen. Und da kommen wir auch in diese Cancel Culture und die Angriffe auf das Andere. Das heißt, ein Wähler heute, und das ist ja auch der Verlust des Denkens, das infizierte Denken, der Bundestagswahl heute ist eine Wahl gegen das Andere und nicht für etwas. Und das setzt voraus, dass wir natürlich uns selbst auch hinterfragen und sagen, ja, für was steht denn meine Partei? Für was steht das, was ich wähle? Und das auch hinterfragen bei den Kandidaten, die uns Visionen und auch Zukünften aufmalen sollen. Und das tun wir nicht mehr.
Wenn das Denken infiziert ist, aber was genau ist dann das Virus?
Das Virus ist, so wie ich das in dem Buch herleite, ist es die Bequemlichkeit, also die Untätigkeit, die mangelnde Aktivierung. Die Kunst, Unrecht zu haben, ist eine Aktivierung. Und diese Aktivierung, dass wir was tun müssen, nehmen wir die Beispiele, was häufig heute debattiert wird, unsere individuelle Freiheit. Ich kann ja meine individuelle Freiheit nur genießen in Relation zu etwas Kollektives. Das heißt, ich muss was tun für das Allgemeinwohl. Und das ist ja eine Widersprüchlichkeit, weil ich will ja für mich meine individuelle Freiheit haben. Und das ist dieser Kampf der Gleichzeitigkeit. Das ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und wir haben uns bequem gemacht in den Selbstverständlichkeiten und leben nicht das Dynamische. Das heißt, wir haben nicht diese Aktivierung. Und das verbreitet mir auch ein bisschen Sorge, dass wie gelingt es uns, 8 Milliarden Menschen zu aktivieren, dass sie was tun. Ich spreche von der Begrifflichkeit Handlungshelden, wo das Heldenhafte nicht in der Tat, die wir zelebrieren mit Geld oder mit Goldmedaillen, sondern in der Handlung selbst. Und wenn wir den Vergleich jetzt zum Olympia nehmen, wir zelebrieren die Goldmedaille, aber die Handlung, das Heldenhafte, sind die ganzen Schritte, die ganzen Leistungen, die bis zu dem Punkt erbracht wurden.
Die sehe ich ja schon, die Schritte dahin. Mir ist schon klar, dass da ein junger Mensch nicht umsonst mit der Gold- oder Silbermedaille steht, sondern dass der Weg dahin wahrscheinlich 10, 15 Jahre harte Arbeit waren.
Das ist definitiv der Fall. Und da ist das Heldenhafte in der Handlung. Und die gehen uns jetzt durch die Bequemlichkeit verloren. Wir haben uns
Aber welche Bequemlichkeit eigentlich? Gleichzeitig schreibst du ja auch, wir sind ein bisschen überfordert durch die ständige Beschleunigung, zum Beispiel die der Medien. Wir klicken bei dem einen an und landen ganz woanders. Wer sich für die Nordsee interessiert, landet auf einmal bei den ägyptischen Pyramiden, weil das spannend ist, weil wir uns auf diese Reisen begeben. Das heißt, diese Selbstbeschleunigung widerspricht doch ein Stück weit der Bequemlichkeit.
Ja, das eine ist die Herleitung von wo ich herkomme mit der Bequemlichkeit. Wir haben einen Wohlstand aufgebaut, der uns durch die technologischen Fortschritte und auch durch die Entwicklung schon eine Leistung war, aber auch ein Ergebnis der Wachstum des Kuchens, des Kapitalismus in der Region, die mindestens wir leben. Aber du hast vollkommen recht. Ich schreibe da über die Selbstoptimierungsgesellschaft, dass wir heute gefangen sind in unserer eigenen Freiheit. Also wir sind gezwungen zu konsumieren. Wir leben dann in einer Gesellschaft, wo wir der Ausbeute und der Ausgebeutete in einem sind.
Du sagst sogar, wir haben unsere Freiheit verloren dadurch.
Wir haben dadurch unsere Freiheit verloren, weil es ist keine Option, nicht zu konsumieren, weil wir auch durch den Algorithmen ja nicht die Wahl haben, das könnte dich interessieren, sondern es steht ja nur noch nächstes Video und das ist zugeschnitten, so dass das für mich auch ein Thema ist, was ich sage, das muss ich mir gerade anschauen. Und dann machen wir halt noch Post-its und Vermerke schicken und selbst E-Mails speichern, das für später lesen und so weiter und füllen eine unfassbare Reihe an Dingen, die wir jetzt machen müssen. Und diese Selbstoptimierungsgesellschaft, das erleben wir mit dreifacher Geschwindigkeit bei Hörbüchern, während wir nebenbei noch Yoga lernen oder sonstige Aktivitäten.
Furchtbar.
Das ist furchtbar. Und da werden wir untätig in dem Wesentlichen, weil wir Menschen ja, zumindest wenn wir die Zeit als Komponente glauben sollen, haben wir halt diese 24 Stunden.
Das heißt also, wir werden immer schneller und werden trotzdem untätig dabei.
Wir werden da untätig in der Gestaltung. Also wir funktionieren und reagieren und fügen uns das Digitale. Das heißt, alles, was wir konsumieren, wird absolut, weil wir nicht darüber nachdenken und es hinterfragen. Ich kriege eine Headline und transportiere sie weiter als Wissen. Wir versuchen, eine Wissensgesellschaft zu bauen aus diesem fatalen Informationsdschungel. Und es ist ja so, dass wir auch mehr Wissen haben. Es ist ja nicht so, dass es per se schlecht ist. Wir bauen ja so eine Art Wikipedia Plus. Es ist nur, dass es ausgelagert wird auf so ein kleines Gerät und später vielleicht in unseren Gehirnen auch angedockt ist. Aber Wissen ist nicht Verstehen. Uns fehlt die Denkpause, die Denkstunde, die Auseinandersetzung mit dem Wissen, damit wir zum Verstand kommen können.
Da sind wir beim infizierten Denken
richtig,
ja in Wahrheit
ja.
Wieder. Und das, was für den Einzelnen gilt, sollte dann ja auch für die Medien gelten, also eine Entschleunigung, den Denkraum wieder zu schaffen, den Irrtum nicht nur zuzulassen, sondern tatsächlich mitzudenken, vielleicht ihn sogar einzuladen.
Ja, also richtig, einzuladen. Also das ist, infizierte Denken ist allumfassend. Und das betrifft, wir sehen ja, es gibt ja Formate in den USA, wo man Podcasts machen, die 3-4 Stunden sehr erfolgreich gehört werden. Und die werden zu Ende gehört. Das heißt, man kann durchaus eine unfassbare Masse aktivieren für diesen intellektuellen Tiefgang. Das führt aber dazu, dass ich dann 20, 30 anderen Portale in dem 3 Stunden dann nicht besuchen kann. Und von daher glaube ich auch an die Tiefe und die Aufarbeitung der Komplexität. Dystopie und Headline verkauft sich besser. zumindest kurzfristig. Aber ich glaube, dass wir, was wir brauchen, ist ein Diskurs, die tiefe Auseinandersetzung und eine Aufarbeitung von unterschiedlichen Meinungen, damit wir auch vielleicht gesellschaftlich zu einer zivilisierten Debatte zurückkehren. Und das fängt ja schon bei unseren Nachbarn an. Also wir haben ja keine Diskussion und Debattkultur mehr, sondern es ist alles nur in der Absolutheit. Also eine sehr starke Gefangenschaft eben in den eigenen Selbstverständlichkeiten.
Und damit eben auch sehr antidemokratisch. Aber lass uns positiv enden. Denn wie werde ich jetzt ein Handlungsheld? Das könnte ja noch eine spannende Frage sein. Wie komme ich da raus aus dieser Verabsolutierung von Stereotypen und dem eigenen Gefangensein? Wie werde ich ein Handlungsheld?
Ja, es ist schön, dass du den Bogen machst, weil das infizierte Denken ist eine Liebeserklärung an das Leben. Das ist ein positiver Ansatz, wo natürlich in dem ersten Teil diese fatale Nickerchen aufgearbeitet wird durch die Metathemen, eine Beobachtung, eine gegenwärtige Beobachtung, wie ich die Welt sehe. Aber im zweiten Teil geht es um das Erwachen. Es geht um das Gestalterische und das Aktivierende und einen Weg zu einer Heilung, ein möglicher Lebensweg, wenn man so will. Ich glaube, dass wir Zeit brauchen. Wir brauchen eine Denkstunde, zweimal, dreimal die Woche. Genauso oft wie wir Smoothies und Yoga und Sport machen, sollten wir auch einfach nichts tun. Wir brauchen eine Offenheit für andere Meinungen, also ein Interesse.
Also nichts Körperliches, um diese Denkstunde absolvieren zu können.
Ja. Also einfach nur hinsetzen, weißes Blatt Papier, draufstarren, bis das Blut aus den Augen tropft. Ja. Also nichts tun. Wir können unser Denkapparatus trainieren, nicht abschalten, das geht nicht in der Form. Gut, in der tiefen Meditation kann man sich darüber streiten, aber die meisten Menschen von uns, wir können, da kommen Gedanken, Ideen, da können wir trainieren und Offenheit für das Unbekannte. Was wir heute brauchen, ist eine sehr hohe Ambiguitätstoleranz. Also wir müssen mit Widersprüchlichkeiten umgehen. Das ist die Welt, in der wir leben. Aber ich nutze den Begrifflichkeit Ambiguitätstoleranz plus. Wir brauchen auch eine Offenheit für das Unbekannte. In einem Raum, der gestalterische, wo technologisch alles vorgegeben ist, geben wir keinen Raum für das Unbekannte, für den Zufall. Ich sage immer als Impuls, schreib das Wort interessiert auf den Kühlschrank zu Hause, weil jedes Mal, wo du siehst, denkst du daran, interessiert zu sein. Wenn du interessiert bist, wirst du auch interessant. Und wir lieben interessante Menschen. Die interessanten Menschen kriegen alle Informationen, die interessanten Unternehmen kriegen die Talente, weil sie interessiert sind. Wir müssen uns für die Menschen interessieren und das ist ja ein Stück weit der Bewusstseinswandel, der da auch unterliegt in dem zweiten Teil des Buches, wie wir da jetzt rauskommen. Und ich glaube, am Ende des Tages sind wir Menschen interessiert daran zu lernen. Ich glaube an das Gute im Menschen, dass wir wollen was tun, wir wollen was bewegen. Dieser permanente Trieb, also die Sinnsuche, ich glaube, das Ganze ist eine wunderschöne Reise nach nirgends. Und es geht darum, wie geben wir das Leben einen Sinn. Das ist die Aktivierung. Und da müssen wir suchen nach Dingen, die uns interessieren. Da müssen wir uns öffnen. Und das ist was Schönes.
Und deswegen sollten wir vielleicht mit der Denkstunde und dem Kühlschrank und dem Wort interessiert noch am heutigen Tag beginnen, um für uns selber die Entschleunigung hinzubekommen und die Infektion des Denkens tatsächlich vielleicht zurückzuweisen. Dafür muss man ja offenbar nicht zum Arzt gehen. Anders, ich bedanke mich für diese anregende Diskussion, die ja nur Schlaglichter werfen kann auf deine Art zu denken. Aber ich glaube, in ein paar Spotlights ist deutlich geworden, dass es anders geht, als es ist. Vielen Dank.
Danke dir, Gabor.
Sie kennen sicherlich unseren The Pioneer Podcast, der achte Tag, moderiert von meiner Kollegin Aleph Dorn. Jeden Montag bis Freitag um 20.15 Uhr gibt es eine neue Folge dieses gesellschaftspolitischen Formats. Das Motto, das über jeder Folge steht, lautet Deutschland neu denken. Aleph und das Team vom achten Tag sind jetzt endlich zurück aus der Sommerpause mit neuen, spannenden Gesprächspartnern. Gestern Abend zum Beispiel hat Aleph mit Felix von Böhm gesprochen. Er ist Filmproduzent und hat den Erich Kästner-Roman Fabian verfilmt, der momentan in den Kinos für Furore sorgt. Die Geschichte spielt in den 30er Jahren. Felix von Böhm erzählt, wo er Parallelen und Unterschiede zu heute sieht.
Gott sei Dank ist die Erfindung der Demokratie dann doch in unserer Zeit ein bisschen sozusagen nachhaltiger. Natürlich kann man die Weimarer Republik nicht mit der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2021 vergleichen. Das waren komplett andere Umstände. Es gab eine Finanzkrise, es gab einen Adolf Hitler. Das gibt es nicht. Es gab 2019, als wir diesen Film gedreht haben, Wahlplakate der AfD in der Stadt Görlitz, wo es gerade um die Bürgermeisterwahl ging. Mhm. Und die Partei hat dort sehr großen Zuspruch bekommen, auch wenn der Bürgermeister dann von der CDU gestellt wurde. Also es gibt auch aktuell wieder Rechtsruck-Tendenzen, das wissen wir alle, das diskutieren wir auch bei euch ständig. Mm. Gleichzeitig ist, glaube ich, der Grund, was dem zugrunde liegt, ein komplett anderer. Und es sind andere Themen, die uns heute beschäftigen. Aber um vielleicht zu sagen, was doch ähnlich ist, ist, dass es damals wie heute bestimmte Konstanten, auf die man sich eine Weile verlassen konnte, nicht mehr gibt. Ja,
zum Beispiel?
Es gibt Unsicherheiten, es gibt eine Arm-Reich-Schere, die uns wahnsinnig beschäftigt. Um die geht es auch in unserem Film. Mhm. Es geht immer wieder um Geld. Wie viele Dialogfetzen aus diesem Film kann man sich anhören, wo Geld eine Rolle spielt? Mhm. Was tun, sprach Zeus, wir haben beide kein Geld, sagt Cornelia einmal, als sie sich rechtfertigt, warum sie für den Filmproduzenten jetzt arbeiten möchte. Mhm.
Die Folge vom achten Tag mit dem Filmproduzenten Felix von Böhm in voller Länge und auch viele andere spannende Folgen unserer Podcasts, die finden Sie in unserer The Pioneer App oder auf thepioneer.de.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Ja, da sorgt die Trading-App Robinhood mal wieder für Schlagzeilen. Erst im Juli ging das Unternehmen an die Börse und so wie es gerade aussieht, könnte deren Geschäftsmodell bald vor dem Aus stehen. Der Markt zumindest reagiert heftig auf diese neuen Schlagzeilen. Mehr weiß unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski aus New York. Guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Chelsea.
Sophie, sag uns, was ist da los bei Robinhood?
Ja, der Vorsitzende der Börsenaufsicht, Gary Gensler, ist los. Gensler hat sich gegen das Geschäftsmodell ausgesprochen, bei dem Robinhood bezahlt wird von Market Makern im Tausch gegen den Orderfluss. Also, ein Kunde tätigt umsonst eben auf der Plattform einen Handel und dann verkauft Robinhood diese Transaktion an Market Maker wie Citadel und die führen den dann letztendlich aus. Nur so kann Robinhood den Kunden eben kommissionsfreie Trades anbieten. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Aber Gensler hat in einem Interview gesagt, das ist jetzt eben die Debatte, dass sie das verbieten wollen, dieses Geschäftsmodell.
Warum genau ist das Businessmodell von Robinhood so umstritten?
Ja, Gensler sagt, es besteht ein Interessenskonflikt, weil sie bekommen eben von den Market Makern Geld und nicht von den Nutzern, sprich die wahren Kunden sind eben die Market Maker, die bezahlen für eine Dienstleistung und deswegen muss Robinhood natürlich balancieren. Auf der einen Seite müssen sie das tun, was im Interesse der Nutzer ist, auf der anderen Seite aber versuchen sie natürlich die Bedürfnisse von den Market Makern gegenüber den Einzelinvestoren zu priorisieren, denn daher kommt das Geld.
Vielen Dank, Sophie, für diesen Einblick. Und jetzt gehen wir direkt rüber nach Frankfurt zu meiner Kollegin Annette Weißbach. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
Annette, der Lufthansa-CEO Carsten Spohr schaut kritisch auf die kommenden Monate. Was sagt er genau?
Er gibt sich deutlich skeptischer und weniger optimistisch als noch zur Vorlage der Halbjahreszahlen. Vor allem der wichtige Nordamerika-Markt ist ein Riesenproblem für die Lufthansa. Denn momentan, sagt Carsten Spohr, könnte er gar keine Prognose mehr abgeben, wann denn dieser Markt wieder aufgeht. Ebenso China ist weiterhin schwierig. Das wird nicht vor dem zweiten Quartal nächsten Jahres aufmachen. Ebenso ein Riesenproblem für die Lufthansa.
Kommt denn bald die geplante Kapitalerhöhung?
Die Kapitalerhöhung wird wohl in den nächsten Wochen kommen müssen, sagen Investoren und auch Analysten. Denn ansonsten würde man Probleme bekommen bei der Lufthansa. Allerdings könnte die Kapitalerhöhung auch deutlich geringer ausfallen als eigentlich angenommen. Denn der Appetit der Investoren scheint gar nicht so hoch. Analysten sind sehr negativ zu der Aktie. Wenn man sich die von Reuters befragten Analysten anschaut, raten eigentlich alle zum Verkauf der Lufthansa-Aktie aufgrund der Tatsache, dass der Ausblick einfach so ungewiss ist und man auch einfach nicht weiß, wie hoch und wie groß die Kapitalerhöhung wird. Und das verwässert natürlich die Aktien. Wenn man sich die Lufthansa-Aktie seit Jahresbeginn anschaut, ist die mit 15 oder fast 16% im Minus und ist damit natürlich sehr viel schlechter als der DAX.
Vielen Dank, Annette. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Vielen Dank, Chelsea, und dir auch einen schönen Tag.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass Berlin erst Bayern brauchte, um aus den Puschen zu kommen. Da haben sich am gestrigen Tag wohl einige die Augen gerieben, als sie Markus Söders Worte gehört haben.
Clubs und Diskos ab Oktober. Wir wollen ganz bewusst das Ferienende abwarten und dann noch ein bisschen Zeitpuffer haben. Clubs und Diskos, das ist sicherlich die mutigste Entscheidung. Wir regeln es dann wie in Baden-Württemberg. Dort reicht für den Test kein Schnelltest, sondern da braucht man einen PCR-Test. Weil dort einfach das Abstandhalten naturgegebenermaßen die größte Herausforderung ist.
Richtig gehört. Bayern möchte ab Oktober die Clubs und Diskotheken wieder öffnen. Bitte was? Und Berlin? Das Epizentrum des Nachtlebens in Deutschland? Da waren die Clubs ja auch noch geschlossen. Das konnte man natürlich so nicht auf sich sitzen lassen. In Rosenheim in der Disco Heustadel fliegt die Kuh und im Berghain ist tote Lederhose. Prompt beschließt die Hauptstadt auch die Öffnung der Clubs. Und das bereits ab diesem Samstag, also 1:0 für Berlin. Der Unterschied zwischen Bayern und Berlin allerdings, im Markus-Söder-Land gilt die 3G-Regel für den Clubbesuch, in Berlin die 2G-Regel. Wer in Bayern also weder geimpft noch genesen ist, braucht einen PCR-Test zum Tanzen. Und dann wird der Abend richtig teuer. Wir schätzen ca. 55 Euro für den PCR-Test, 20 Euro Eintritt und dann möchte man ja auch noch was trinken. Diese Art von Disco-Besuch kann sich wahrscheinlich nur die Münchner Schickeria leisten.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass immer höher, immer weiter, immer schneller jetzt auch bei unseren Reisezielen gilt. Was früher die Dia-Show für die Familien war, ist heute Instagram, TikTok und Co. Wie auch sonst soll man der Welt da draußen beweisen, dass man gerade einen richtig tollen Urlaub hatte. Das britische Schulungsunternehmen The Knowledge Academy hat sich angeschaut, welche Monumente und Sehenswürdigkeiten auf der Welt am meisten fotografiert und im Internet gepostet werden. Auf Platz 3 der Taj Mahal. Bilder von diesem indischen Palast wurden in den sozialen Medien 350 Millionen Mal geteilt. Auf Platz 2 eigentlich mein persönlicher Favorit auf die Spitze in diesem Ranking, der Eiffelturm, das Wahrzeichen der Liebe. Und auf Platz 1, ganz überraschend, die mexikanische Partystadt Tulum. Fotos vom legendären Strand mit den darüber liegenden Ruinen der Maya-Hafenanlage wurden über 1 Milliarde Mal in den sozialen Netzwerken geteilt. Wir freuen uns für Tulum und feiern das gebürtig mit guter mexikanischer Musik. Julieta Venegas, El Presente. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Morgen ist Gabor Steingart wieder für Sie da. Same time, same place.
Ya sé lo que te diga, no va a ser suficiente. Ay, 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 ay. Y lo que tú me entregues dejará pendientes. Ay, 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 ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Si solo quedará el presente, es lo único que tengo. El presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena. Ay, 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 ay. Y nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario tomarme. will.